Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster. Heute mit der lieben Banks.
Hi.
Hallo und mir, Miki. Hi. Ja, heute mal ausnahmsweise ist nicht der Matze dabei, der gönnt sich gerade einen kleinen Urlaub, sondern wir haben die Banks hier, die sonst beim Rolling Sushi Podcast dabei ist.
Ja, aber auch mal neuen Tapetenwechsel, mal was anderes. Geht ja nicht immer nur Japan-News.
Und für die ZuhörerInnen ist es auch eine, oder die vielleicht nur diesen Podcast hier hören, eine neue Stimme mal oder eine andere Stimme, auch ein kleiner Tapetenwechsel. Aber ja, wir werden das hier heute aber ansonsten, denke ich mal, zu zweit rocken. Der Matze wird sich das im Nachhinein anhören und auf deine über lange Entfernung auf deine Schulter klopfen.
Ja, ich hoffe, ich mache ihn keine Schande.
Wir haben heute natürlich wieder einiges an Nachrichten parat. Das ausnahmsweise heute nicht, wo es die letzten zwei, drei Male Thema war, Demon Slayer, der neue Kinofilm. Noch,
der ist eingeschlagen wie eine Bombe, ne?
Ja. Noch ist er nicht Platz 1. Wir haben gesagt, wenn er dann Platz 1 der Kinoeinnahmen geworden ist, reden wir nochmal drüber. Ansonsten müssen wir es gerade nicht. Aber er ist auf gutem Weg dahin. Und ja, wir haben einige Updates, gar nicht mal so viele neue Ankündigungen heute. Wir fangen, wie immer natürlich, mit den Nachrichten aus Deutschland an, wenn wir denn welche haben. Und wir haben welche. Beziehungsweise eine Nachricht ist jetzt nicht direkt aus Deutschland, sondern eigentlich aus dem Amiland. Auf der Otakon hat nämlich Anime Ego ein Panel gehalten, was sie für neue Releases in nächster Zeit planen. Aber die Releases von Anime Ego kommen in der Regel auch nach Deutschland, sind sie zumindest auch Anfang des Jahres mit Gott, wie hieß das? Das Spin-off zu Gunsmith Cats habe ich sogar hier. Mir fällt nur gerade der Name leider nicht mehr ein, was so eine tolle Autoverfolgungsjagd hat. ich guck gerade noch mal. Riding Bean, genau, das hat der Anime Ego zum Beispiel hier rausgebracht. Und ja, die haben zwei neue Lizenzen bekannt gegeben auf der Otakon, wo ich auch mal schwer auch hoffe, dass wir die auch dann hier in Deutschland sehen werden. Das eine ist Hotteri, Simply Wishing for Hope, ist ein interessantes Ding, weil das ursprünglich für das japanische Fernsehen produziert worden ist und bisher keinerlei physischen Release in irgendeiner Form gesehen hatte, also auch in Japan nicht. Das ist jetzt also das erste Mal, dass das überhaupt irgendwie außerhalb des japanischen Fernsehens zu sehen ist. Und ist ein 40-minütiger Film von Studio Sunrise und Regisseur Takashi Anno. Takashi Anno hat viel älteren Kram Regie geführt, also vieles davon habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, so das Bekannteste hier ist, dass er für zwei Seasons der Regisseur von der ersten Meister und Ikkoku-Serie war. Und erzählt die Geschichte in eine Zukunft von Robotern, die zu Klone gemacht werden, also die so klonartig produziert werden im Prinzip. Hier geht es um eine Familie, die ihr Kind verloren hat und einen Roboter in Produktion gibt, der aussieht wie ihr Kind als Ersatzkind.
Das ist eigentlich eine Story, die man schon irgendwo mal so gehört hat. Ich glaube, ja. Da gibt es irgendwie so einen Ami-Kinofilm tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, würde mich jetzt auch nicht wundern. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht die originellste Prämisse, aber ist immer noch eine interessante Prämisse, mit der man sicherlich was anfangen kann. Und ein Release, auf den ich mich auch extrem freue, ist Alien 9. Das habe ich erst Anfang des Jahres selbst gesehen und war hin und weg davon, fand es wirklich fantastisch. Und das wollen sie nächstes Jahr rausbringen, die OVA, die dazu rausgekommen ist, die vier Folgen, wo Folge 2 bis 4 von Yasuhiro Irie Regie geführt worden sind, also der Regisseur von Fullmetal Alchemist Brotherhood und noch einer der Gründer von Jenica, also der Organisation, die sich für bessere Rechte für Animatorinnen einsetzt. Und Alien 9 ist halt ein ganz spezielles Ding dieser Sorte von, das sieht nach außen hin etwas cutesy aus, aber ist innerlich sehr, sehr düster und ja, vielleicht etwas auch für Fans von sowas wie Made in Abyss, würde ich das vielleicht empfehlen, wer Kindern sehr gerne beim Leiden zusieht.
Oh je. Also ich liebe diesen Anime auch, es ist ein absoluter Hidden Gem. Wobei halt auch wirklich so die Meinung auseinandergeht. Also entweder lieben Leute es oder sie hassen es absolut. Also ich glaube, es gibt keinen, der so sagt, naja, das kann man mal so gucken, weil du hast schon recht, der Schein trübt, das sieht halt wirklich nach so süßen Mo-Girls aus und es wird recht düster, ja.
Ja.
Aber ich kann den auch absolut empfehlen und ich hoffe sehr, dass der nach Deutschland kommt, weil die finde ich halt wirklich auch großartig.
Ja, wäre auch das erste Mal ein HD-Release von der OVA. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die überhaupt irgendwie digitalen HD quasi gibt, die Serie. Also ob da noch irgendwo das Rohfootage dafür da ist, um die in HD zu in richtigem HD zu releasen oder ob es ein SD auf HD-Release ist. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, die Serie in besser Bildqualität nochmal zu bekommen, weil die letzten offiziellen Releases waren halt alle auf DVD noch.
Wie die Zeit vergeht.
Ja. Und dann haben wir noch ADN, die ja jetzt seit Anfang letzten Jahres war es, glaube ich, in Deutschland ja mittlerweile unterwegs sind. Und eine Sache, die ich letzte Woche übersehen hatte, ist, dass sie auch angekündigt hatten auf der Animagic, dass sie die Monogatari-Serie bringen werden auf ihren Service. Die ist ja bisher nicht ansatzweise vollständig irgendwie in Deutschland zu sehen gab. Peppermint hatte halt die erste Serie und dann die Kinofilme Kisumonogatari nach Deutschland gebracht. Das war's dann aber auch. Und ja, jetzt hat ADN halt angekündigt, dass sie dieses ganze Franchise aber ausstrahlen werden. Und haben jetzt auch einen Veröffentlichungsplan bekannt gegeben, wie das denn ablaufen wird. So wird am 26. September die erste und zweite Staffel kommen, also Bakemonogatari und Nisemonogatari. Am 23. Oktober kommt Nekomonogatari Black, Monogatari Second Season und Hanemonogatari. Am 20. November Tsukimonogatari und Owarimonogatari, beide Staffeln. Und am 19. Dezember Kisumonogatari und Suku Owari Monogatari. Das ist fast alles. Da fehlt jetzt nur noch die On- und Off-Season, aber ich glaube, die hat Crunchyroll. Ja, dann, wenn man jetzt also endlich mal sich legal die ganze Monogatari-Serie zu Gemüte ziehen will, kann man das dann, ja, im Prinzip Ende des Jahres auf ADN, aber die erste Staffel ab Ende nächsten Monats.
Dann kann man sich das ja wunderbar einteilen, so fürs kommende Jahr.
Ja.
Wobei es wahrscheinlich auch ganz praktisch wäre, wenn sie zu dem Veröffentlichungsplan auch einen Schauplan machen würden, in welcher Reihenfolge man was gucken muss, weil ich immer total durcheinander komme bei den ganzen Monogatari-Serien und Filmen, was man jetzt wie wo gucken sollte.
Also wenn ich das sehe, bringen sie das in Veröffentlichungsreihenfolge raus, also auch wie die Serien damals nach und nach veröffentlicht worden sind. Und das ist schon die geeignetste Reihenfolge, in der man das dann auch gucken kann.
Na, dann passt das ja.
So, dann kommen wir zu neuen Anime-Adaptionen. Und da haben wir einmal After the Villainous Exile, Living Quietly as a Nun Reforming with Church Meals. Wobei ich gucke nochmal, der englische offizielle Titel war, glaube ich, ein bisschen anders. Genau. I was exiled as a villainous. I'm now a sister living the good life through culinary reform.
Oh, was für ein Titel.
Ja, das ist eine Light Novel, wie man sich aber dem Titel denken kann, die ursprünglich übers Web veröffentlicht worden ist. Wahrscheinlich auch auf dieser Webseite, wo diese ganzen Isekai Light Novels ihren Start haben und da diese langen Titel herkommen. Und ja, das soll eine Anime-Adaption bekommen. Wir haben dazu jetzt auch noch keine weiteren großen Informationen bekommen, sondern einfach nur, dass das grüne Licht gegeben worden ist für diese Produktion. In der Geschichte geht es um Elisabeth, die war quasi die Villainess von einem Otome-Game und diese Villainess war irgendwie anscheinend so eine Art Eventplanerin für das Königshaus und ist dann aber ins Exil geschoben worden und lebt halt jetzt irgendwo auf dem Lande und ist der Kirche beigetreten und ist jetzt eine Nonne und lernt einen heißen Ritter kennen. Ja.
Was halt Leuten so passiert, ne? Oder was, besser gesagt, was in so einem Isekai halt immer passiert.
Ja, in dem Fall ist sie, also zumindest habe ich das der Beschreibung jetzt nicht entnommen, dass sie jetzt nicht gestorben ist, glaube ich.
Ach so, mal, okay, ausnahmsweise. Ja.
Also es ist kein Isekai, sie ist nicht gestorben.
Ach so, weil ich hatte schon gerade bei Light Novel, weil meistens sind das ja Isekais, deswegen war schon der Reflex so, oh ja, okay.
Aber jetzt haben wir noch eine Light Novel mit Mercedes and the Warning Moon, The Dungeoneering Feats of a Discarded Vampire Aristocrat. Ist auch eine Light Novel ursprünglich, auch ursprünglich im Netz erschienen. Und ja, hier haben wir auch noch keine großen Infos. Ist einfach auch nur vom Publisher bekannt gegeben worden, dass es eine Anime-Adaption bekommen wird. Und ist eben, ja, typisch Isekai, nur dass die Hauptfigur ein Vampir ist. Also eine Figur aus unserer Welt reinkarniert in eine Fantasy-Welt, bla bla bla, noble Familie. Vampirvater und deswegen selber Vampir und fängt anscheinend an, in Dungeons zu gehen, irgendwie im Alter von 4 oder so.
Okay. Ich meine, Vampire sind mal was anderes, aber sonst scheint ja das Ganze von der Formel her dasselbe zu sein, was man eigentlich schon kennt, oder? Also ich meine, ja, wir haben da noch nicht so viele Infos, aber es hört sich sehr verdächtig nach derselben Formel wie immer an.
Das ist auf jeden Fall. Dann haben wir tatsächlich was aus Korea. Dort hat nämlich Laftel, eine Streaming-Plattform in Korea für Animationsserien, bekannt gegeben, dass sie eine Serie zu Dragon Girl machen. Und Dragon Girl ist ein Webtoon, der läuft auf Naver Webtoon, hat auch noch keinen offiziellen englischen Release über Naver Webtoon bekommen. Und ja, soll jetzt halt eine koreanische Animationsserie bekommen. Das passt auch ganz gut zu dem, was wir hier in letzter Zeit im Podcast schon besprochen haben, dass die südkoreanische Regierung ja auch gerade aktuell sehr stark pusht, dass in Südkorea neue eigene Animationsserien entstehen und das halt nicht nur Outsourcing-Work ist. Und das sieht man bei Dragon Girl jetzt auch ganz gut. Da ist halt auch schon über dem Laftel YouTube-Account ein Trailer veröffentlicht worden, der halt, ja, so sehr, einfach sehr normal im Prinzip nach Anime aussieht. Vorherige Laftel-Produktionen waren alles eher so Motion-Comics. Und hier ist es halt wirklich einfach ein, im Prinzip ein Highschool-Rom-Com. Nur, dass die Protagonistin anscheinend aus einer Drachenfamilie kommt und von dort irgendwie flieht und dann halt jetzt unter den Menschen untertaucht.
Wäre das denn so für den Publisher im Prinzip dann so der erste richtige Anime? Weil du, wie gesagt, meintest, vorher war das mehr so ein bisschen Motion-Comic und das sieht jetzt eher so nach ganzen Anime aus?
Das ist jetzt im Prinzip ein normaler Anime, anscheinend auch der erste von dem, was ich gesehen habe.
Es könnte natürlich interessant sein, weil so Erstlingsprojekte, da ist das mal ganz faszinierend, in welche Richtung man versucht zu gehen.
Ich finde diesen Push auch gerade generell sehr interessant aus der koreanischen koreanischen Animationswelt und habe ja auch dieses Jahr auch schon Lost in Starlight auf Netflix in sehr, sehr hohen Tönen gelobt. Und freue mich auch. Also ich finde, das hat eine schöne Energie im Trailer. Das sieht ganz hübsch aus. Man sieht, dass es halt komplett digital gemacht ist. Das hat wirklich so einen sehr, sehr digitalen Look. Bin ich jetzt aber auch nicht komplett von abgeturnt. Es sind auch viele andere koreanische Serien bisher produziert worden. Also selbst die Auftragsarbeiten wie die Dragon Age Serie, die Red Dog Culture House gemacht hat. Von daher, ich bin nicht vollkommen fein damit erstmal. Also es sieht halt nach nichts Besonderem aus, aber es sieht halt nach einem Anime aus.
Na, dann haben sie ja schon mindestens eins richtig gemacht in dem Fall. Ja. Wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, selbst da bei dem Wort Animation kann man ja schon einiges falsch machen irgendwie.
Dann haben wir was Neues von Goro Taniguchi, der Regisseur von Code Geass, zuletzt von One Piece Film Red. Der hat natürlich auch einiges anderes Kram auch noch so gemacht. ID Zero gab es auch auf Netflix zu sehen, fand ich ganz nett. Sky Red hat er gemacht, fand ich ganz nett. Und in letzter Zeit hat er seinen Ruf leider nicht allzu schön benutzt, um halt so Web3 und NFT und AI-Kram zu bewerben. Unter anderem ist er sehr stark involviert in irgend so ein Blockchain-Videospiel, wo er eine Anime-Adaption für machen soll, aber ich habe den Namen davon schon komplett vergessen.
Es lohnt sich ja meistens nicht, die Dinger sich zu merken, die sterben ja meistens, bevor sie überhaupt da sind. Ohne jetzt irgendwie Shade zu werfen, aber ist halt meistens so.
Und er ist auch Executive Producer von Enter the Garden, was eine Werbeanimationsreihe ist für auch eine Web3-Firma, die halt so AI-Kram macht irgendwie. Also es ist ein bisschen schade, diesen Fall zu sehen nach One Piece Film Red. Jetzt ist er aber zurück wieder mit einem klassischen Animationsfilm, der bei Studio AWO Animation gemacht werden soll. Das ist ein noch recht neues, kleineres Studio. Ich glaube, eines ihrer Erstlingswerke war diese Serie über eine Vampirin, die auf den Mond fliegt. Genau, The Vampire Cosmonaut. Und soll in Japan Anfang nächsten Jahres an den Start gehen, am 13. März. Charakterdesign stammt hier von Katsuya Kondo. Das ist ein Charakterdesigner, der lange Zeit bei Studio Ghibli aktiv war. Auch noch vor kurzem Zen Grogo and Dust Bunnies gemacht hat, was ein Werbevideo für Disney Plus gewesen ist, das Ghibli produziert hat. Und ja, war Charakterdesigner bei Ocean Waves zum Beispiel, bei Kiki's Delivery Service. Und auch Animation und hat auch viele Animationen gemacht, viele Schlüsselanimationen in vielen Ghibli-Filmen, bis ganz zurück zu Mein Nachbar Totoro. Und das sieht man auch sofort, wenn man sich das Promotion-Bild anschaut, was hier veröffentlicht worden ist. Das gibt einem direkt so Kiki-Vibes, wenn man sich die Protagonistin anguckt, die darauf zu sehen ist. Ich habe jetzt den Film, den Namen des Films noch nicht gesagt, weil das ist Französisch. L'Étoile de Paris en Fleur? Irgendwie so?
Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie Französisch. Ich kann oui, oui, Baguette und Bonjour sagen. Da hört es beim Mischen auf.
Ich hatte auch kein Französisch, ich hatte Latein. Es geht hier um eine Geschichte von zwei Mädchen, zwei japanischen Mädchen Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wir einen großen Umschwung in Japan haben. Und beide haben so ihre eigenen Träume. Die eine will Künstlerin werden, die andere will Balletttänzerin werden. Treffen sich zuerst in Yokohama und anscheinend Jahre später dann treffen sie sich ein zweites Mal in Paris und versuchen sich gegenseitig zu unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Drehbuch ist hier geschrieben von Reiko Yoshida, ist auch eine sehr bekannte Drehbuchautorin, die sowohl viele erfolgreiche Adaptionen wie aber auch Originalwerke geschrieben hat. Unter anderem arbeitet sie sehr oft mit Naoko Yamada zusammen. Also sie hat das Drehbuch für Silent Voice geschrieben, für Liz und der blaue Vogel und aber hat halt auch viele Drehbücher für, erfolgreiche Drehbücher für Adaptionen geschrieben, wie zum Beispiel Bakuman und auch Dead Dead Demons DDD Destruction. Und ja, daher bin ich recht zuversichtlich, dass das ein interessanter, guter Film werden könnte. Eben mit Reiko Yoshida als Autorin, mit Goro Taniguchi als eigentlich guten Regisseur. Wenn er nicht gerade halt in irgendeinem Web3-Kram involviert ist. Und Musik kommt von Takayuki Hattori, der ist auch schon länger in der Musik unterwegs, in Anime. Er hat zum Beispiel die Musik für das ganze Slayers-Anime-Franchise gemacht und auch für Mobile Suit Gundam The Origin und Martian Successor Nadeshiko, was irgendwann in den 2000ern, was war sogar noch in den 90ern lief. Haben wir jetzt leider noch keinen Trailer zu, zumindest ein erstes hübsches Bild. Und für ein Setting, was außerhalb Japans liegt, bin ich auch immer für zu haben in Anime-Filmen.
Ja, es hört sich so ein bisschen nach viel gut Serie an, so schönes Slice of Life und dann so im Ghibli-Stil. Das ist eigentlich immer schön anzusehen, finde ich. Ist halt mal was anderes, ne? Gerade jetzt in der Zeit, wo gefühlt irgendwie jeder Anime gleich aussieht. So ein kleines bisschen, muss man vorsichtig sagen.
Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben. Und zu guter Letzt, es war der One Piece Day. Da gibt es immer einen großen Livestream auf dem offiziellen One Piece YouTube-Account, wo zahlreiche Sachen gezeigt und angekündigt werden. Das ist jetzt auch nicht nur das letzte Mal, dass wir heute drüber reden werden, aber es gab auch eine Neuankündigung in diesem Livestream, und zwar eine Romanreihe. One Piece Heroines soll eine Anime-Adaption bekommen. Während des Streams ist anscheinend auch ein Trailer gezeigt worden. Der ist jetzt leider zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, nirgendwo verfügbar. Die Trailer, die in dem Stream gezeigt worden sind, werden jetzt gerade auf dem offiziellen YouTube-Account von One Piece halt so nach und nach veröffentlicht. Und einen Mitschnitt von dem Livestream haben sie auch offline genommen. Von daher kann ich jetzt leider nicht sagen, ob da irgendwie was gezeigt worden ist. Aber in One Piece Heroines ist eine Kurzgeschichtensammlung, wo speziell sich halt auf weibliche Figuren aus der Serie konzentriert wird und die halt irgendwelche Kurzabenteuer erleben.
Hm. Ja. Na, mal sehen, was da noch rauskommt.
So, dann haben wir ganz viele Updates zu bereits angekündigten Serien. Zum einen, The Case Book of Arn hat einen kleinen Teaser veröffentlicht, der uns verrät, dass die Serie im Januar nächsten Jahres an den Start gehen soll, also direkt Anfang nächsten Jahres in der Wintersaison läuft der Anime und wird bei Studio Silverlink gemacht, unter der Regie von Keisuke Inoue, der auch schon bei Silverlink, Ouch, I Can't Study oder My Next Life as a Villainous oder Level 1 Demon Lord in One Room Hero Regie geführt hat. Der Teaser zeigt jetzt allerdings auch nicht allzu viel. Man sieht die Vampir-Hauptfigur in den Himmel fliegen mit der Dame, die er da irgendwie mit dabei hat. Das Ganze basiert irgendwie auf einem RPG-Maker-Spiel. Das gibt's auch mit englischer Übersetzung auf Steam. Ich habe mich damit jetzt aber auch nicht weiter beschäftigt. Ich habe da nur kurz mir ein paar Screenshots angesehen. Das hat einen sehr mooier Stil, ein sehr cutesy Artstyle, beschäftigt ist aber irgendwie so ein Crime-Thriller, wo der Protagonist halt ein Vampir ist. Daher kann ich dazu jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht mehr sagen.
Das hört sich zumindest interessant schon mal an, wenn man so ein paar Bildchen sieht.
Wir haben auch noch Anyway, I'm Falling in Love with You, die zweite Staffel, ist ja direkt angekündigt worden, als die erste Anfang des Jahres zu Ende lief. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass die zweite Staffel erst nächstes Jahr rauskommen wird. Mehr Infos haben wir dazu jetzt auch noch nicht. Es ist anscheinend wieder auch das gleiche Thema wie die erste Staffel. Ich schätze mal, das war im Vorhinein eine dieser Serien, wo das im Vorhinein so produziert worden ist, dass es zwei Staffeln haben wird. Ja, war, soweit ich mich erinnern kann, die kam ja Anfang des Jahres in der Saison 2 Shoujo-Serien und Anyway, I'm Falling in Love with You war wohl die bessere davon. Ich habe sie aber beide nicht gesehen.
Kann da leider auch nichts dazu sagen.
Wir haben auch einen ersten Trailer für Even a Replica Can Fall in Love, der uns auch bekannt gibt, dass es 2026 die Serie rauskommen soll und wir wissen jetzt auch, wer daran arbeitet. Und zwar wird das Ganze Regie geführt bei Studio Voye, auch noch ein recht neues Animationsstudio, die in Ende letzten Jahres Acro Trip gemacht haben, was eine Magical Girl Serie gewesen ist. Und auch noch in Produktion haben Mangakas Weirdly Wonderful Workplace, das ist aber auch noch nicht rausgekommen. Und der Regie von Ryuichi Kimura, die die erste Serie vom Aikatsu-Franchise Regie geführt hat. Und ja, das, wenn man sich diesen Teaser jetzt halt so anguckt, also ist jetzt nicht so, dass das ein bildgewaltiger Teaser ist oder so. Man sieht die Protagonistin bzw. Protagonistinnen beide so irgendwie halt so ein bisschen einfach Kram machen, sich unterhalten, Tafel wischen. Nichts Großartiges. Es ist halt so ein Ding, was halt auch eher so von seiner Prämisse nun mal lebt. Irgendwie von einer Protagonistin, die eine Replika hat, die für sie zur Schule geht, während sie macht, was sie will. Aber diese Replika verliebt sich in der Schule in einen Jungen und versucht das vor ihrer Besitzerin geheim zu halten. Aber von diesem Liebespaar sehen wir jetzt in diesem Teaser tatsächlich irgendwie noch gar nichts. Dann Made in Abyss. Da ist ja Anfang 2023 war das, glaube ich, genau, da gab Kadokawa bekannt, dass es fortgesetzt wird, dass es auch noch mehr Anime dazu geben wird. 2022 kam halt die zweite Staffel mit Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun, die ich ja tatsächlich mochte. Bis dahin mochte ich Made in Abyss eigentlich nicht so, aber Golden City of the Scorching Sun fand ich ziemlich gut. Und wird jetzt fortgesetzt, nicht in Serienform, sondern in Filmform, in einem Film-Serienform. Also das sollen mehrere Filme werden, wir wissen noch nicht wie viel. Die Filmserie wird 2026 starten, heißt Awakening Mystery. Und ja, es gibt ein Teaserbild, wo man überraschenderweise sehr viele Menschen drauf sieht, was man sonst nicht unbedingt im Franchise aktuell tut. Ich habe nur gehört, dass das halt so jetzt wirklich der größte Arc bisher ist im Manga, von dem, was sie da adaptieren werden. Lest den Manga selber aber auch nicht. Ich bin nichtsdestotrotz sehr gespannt drauf. Es kommt natürlich der ganze Staff wieder, die vorher die vorherigen Staffeln gemacht haben. Mein Kinemon Citrus, und das heißt für mich auch neue, tolle Musik von Kevin Penkin. Das ist fast der Teil, auf den ich mich am meisten freue. Tja, bin ich aber nichtsdestotrotz gespannt. Ich hoffe, ich wünsche mir natürlich sehr, dass es so bleibt wie Golden City of the Scorching Sun, dass es mir weiterhin gefällt. Ja.
Ich finde es ja clever, dass sie nicht sagen, wie viele Filme. Da kann man dann natürlich so viele rausballern, wie man will, beziehungsweise so lange, wie es halt rentabel ist, ne?
Ja, also ich denke mal schon, dass wir den Arc auf jeden Fall abschließen wollen werden. Der ist wohl halt wirklich ziemlich lang, also fast so lang, wie der Manga bis dahin ist, wie er adaptiert worden ist. Also müssten sie wahrscheinlich schon einige Filme machen.
Naja, kann man schön strecken. Also so, ich wollte jetzt nicht so negativ klingen, wie es sich vielleicht anhört. Ich meinte nur, dass es halt, dann gibt man den Fans halt auch keine falschen Hoffnungen, wenn man sagt, oh, wir machen nur zwei Filme, und dann sagt man ja, ups, wir müssen jetzt doch irgendwie vier machen, da wir das nicht alles Nein reinstopfen können. Deswegen, na, mal sehen, wie viel es dann am Ende wirklich werden.
Ja, aber wenn man es so wie ich, wenn man so wie ich tickt und wahrscheinlich alles an einem Stück sehen möchte, muss man wahrscheinlich eine Weile warten.
Oh Gott, wenn das dann nachher fünf Filme sind, musst du so Marathon machen.
Dann gibt es einen ersten Teaser zu The Camp for Wood Custodian. Ein Film basierend auf einem Roman von Keigo Higashino. Hat bisher in Anime-Form noch keine weitere Adaption irgendwie bekommen, aber das sind wohl recht bekannte und erfolgreiche Romane in Japan. Und ist, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ist der Film angekündigt worden. Wird gemacht bei A1 Pictures und der Regie von Tomohiko Ito, der Regisseur von Sword Art Online und Erased und auch Silver Spoon. Und die Charakterdesigns kommen von Tsubasa Yamaguchi, die Charakterdesigner, die Zeichnerin von Blue Period, was auch ein sehr, sehr toller Manga ist. Und ja, in diesem ersten Teaser sehen wir schon, dass das wieder ein sehr bildgewaltiges Stück werden wird. Also da sind viele kleine Szenen drin, die so kurz angeschnitten werden, aber die allesamt sehr aufwendig sind. Gerade so die letzte Szene, wo es so ein bisschen aussieht, als würde der Protagonist in so einem Wasserstrudel oder irgendwie sein. Freue ich mich ja sehr drauf. Auch die ganze Prämisse davon ist halt so anders, weil es um den jungen Mann geht, der ein Verbrechen begangen hat und dann aber von der Anklägerin kommt im Prinzip ein Deal, dass er nicht ins Gefängnis muss, wenn er zu der Halbschwester seiner Mutter geht, die einen Tempel hat mit einem Kämpferwood, ich habe es vorhin noch mal nachgeguckt, was das auf Deutsch heißt, Kampferbaum. Den Kampferbaumwald daneben hat und er soll sich halt um diesen Wald kümmern und lernt dabei halt einen Haufen Leute kennen. Also nach was sehr so, es klingt nach wirklich sowas Entspanntem und überlege sowas, was in so eine sehr nachdenkliche Richtung geht.
Wobei ich fand, der Teaser hatte so ein bisschen auch was Mystisches irgendwie an sich.
Ja. Ich denke, das könnte auch so ein gewisser Teil sein, wenn dieser Wald eben neben dem Tempel steht. Soll am 30. Januar erscheint der in den japanischen Kinos bereits nächsten Jahres. Und ich hoffe, wie immer, dass es dann so schnell wie möglich bei uns auch zu sehen ist.
Auf jeden Fall, weil der sieht wirklich sehr interessant aus. Das ist auch einer der wenigen Anime, die ich mir tatsächlich so schon vorgemerkt habe. weil der hat so halt schon eine kleine Geschichte in Japan. Also zumindest der Roman, der wurde halt schon andersweitig irgendwie adaptiert. Und der Teaser hat mich eigentlich so noch mehr überzeugt, dass das wahrscheinlich wirklich was Interessantes werden könnte. Weil, wie du halt schon meintest, das was bisschen, was man sieht, das lässt schon noch viel hoffen, visuell zumindest. Ja,
auf jeden Fall. Es gibt auch einen ersten Teaser für Kakuryo Bed and Breakfast for Spirits, was nach langer Absenz endlich zurückkommt. Die zweite Staffel soll jetzt im Oktober rauskommen, wie der Teaser verrät. Und Gonzo ist irgendwie noch da, ist irgendwie noch gecredited dafür. Wer weiß, wie viel sie letzten Endes dran machen. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, inwiefern dieses Studio tatsächlich noch existiert. Aber ja, man kann sich diesen ersten Trailer jetzt anschauen, zeigt halt ein paar neue Szenen. Es ist jetzt auch nichts unbedingt Bildgewaltiges. Es ist eine Serie, die halt sehr von ihren Dialogen lebt, über eine junge Dame, die eben eine Art Hotel für Geister betreibt. Und natürlich sind viele davon noch hübsche Jungs. Und Ich habe mir zum Vergleich nochmal den Trailer von der ersten Staffel angeguckt, weil es ist jetzt auch eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe, aber von der ich zumindest recht viel Gutes gehört habe. Und was auffällt, ist, dass die erste Staffel hatte noch so eine fast schon Filter drüber. Also es wirkt mehr filtermäßig, als dass es im Vorhinein so gezeichnet worden ist, der die ganzen Farben ein bisschen blasser aussehen lässt. Hier im Trailer für die zweite Staffel sind die Farben im Gegensatz alle sehr knallig. Aber das ist jetzt der einzige Unterschied, der mir da auch wirklich aufgefallen ist.
Naja, sonst so die typische Feel-Good-Serie.
Ja. Dann haben wir einen ersten Trailer für A Star Brighter Than the Sun. Und das geht im 2. Oktober, geht die Serie an den Start, wird bei Studio Kai gemacht, wo wir gerade bei Gonzo waren. Studio Kai ist eben das Studio, was aus Gonzo entstanden ist vor ein paar Jahren und eigentlich Gonzo bei Anime aushelfen sollte. Aber ich glaube, vor so ein, zwei Jahren hatte Studio Kai auch viele Markenrechte, die Gonzo noch besaß, gekauft. Sodass das im Prinzip das neue Studio Gonzo ist. Und ja, da die machen jetzt hier halt eine Serie, die nach einer sehr klassischen Shoujo-Angelegenheit aussieht. Kindheitsfreunde, Mädel merkt, dass ihr Kindheitsfreund ein hübscher Junge ist und beginnt auf einmal Gefühle für ihn zu haben. Und das Ganze wird halt zu einem typischen Teenie-Gefühlschaos.
Es wird kompliziert.
Aber es ist sehr hübsch gemacht.
Es sieht hübsch aus, ja. Auf jeden Fall.
Ja, also das ist auch etwas, was mir sehr gefällt. Gerade so sind so ein paar Szenen im Trailer dabei. Da werden auch die Umrisslinien von den Figuren ein bisschen gröber gezeichnet. Da wirkt es fast so, als wäre auch die Art, wie es koloriert worden wäre, mit so Crayons gemacht. Wie nennt man das auf Deutsch nochmal?
Ich weiß gar nicht, ob es dafür so einen Fachbegriff gibt. Ich hätte so fast Cell-Shading gesagt, aber das ist wahrscheinlich nicht das Ganze.
Zeichenkreide?
Zeichenkreide. Und du kannst auch, Pastellkreide, meinst du das vielleicht? Buntstifte, Wachsmaler?
Ja, ja, so in die Richtung, ja. Also gefällt mir auf jeden Fall, was man hier sieht. Ist dann halt eine Sache, ob es auch inhaltlich überzeugen kann, aber man sieht auf jeden Fall schon einige Antics so ein bisschen in dem Trailer, dass die Mädels alle halt ein bisschen silly sind. Fürs die Liebe nicht auch zu haben. Das ab 2. Oktober.
Also gar nicht mehr so lange.
Ja, Isekai Quartett kommt auch zurück. Haben wir jetzt einen ersten Trailer für die 3. Staffel. Und der zeigt uns halt die ganzen Figuren, wie sie wieder gemeinsam ihren Quatsch machen. Und mittlerweile wird der Cast ja wirklich groß, weil es jetzt in der neuen Staffel kommt ja die Eminence in Shadow. dazu als neues Franchise. Das heißt, mittlerweile haben wir Overlord, Konosuba, ReZero, Saga of Tanya the Evil, The Rising of the Shield Hero und The Eminence in Shadow. Die Figuren, die alle aufeinandertreffen. Umso lustiger wird's halt, wenn halt einige von den SynchronsprecherInnen halt mehrere dieser Figuren dann sprechen.
Oh, schön, und Selbstgespräche.
Ich meine, das war auch etwas, worüber sich die erste Staffel in irgendeiner Szene auch schon lustig gemacht hatte. Ja, es sieht halt, es sieht schon wieder recht charmant aus. Ich habe ja die erste Staffel auch damals recht gemocht. Hab den Rest halt jetzt einfach irgendwie noch nicht gesehen. Aber es ist schon etwas, was man auch lustig finden kann, wenn man jetzt zumindest nicht der Fan von allen von den Franchises ist. Aber ich mag ja ein Konosuba und Saga of Tanya the Evil. Was halt nur ein bisschen fragwürdig mittlerweile wird, ist einfach, dass es halt so viele Figuren sind. Und jetzt, wie soll eine Staffel, die dann wahrscheinlich wieder nur auf Episoden haben wird, die so 12 Minuten lang sind, weil das waren die vorherigen Staffeln auch, mittlerweile einen so riesigen Cast an Figuren irgendwie gerecht allen Zeit geben.
Ganz einfach, man macht eine 4. Staffel. Wenn es kommt gut an. Das ist Crossover. Ich weiß, als es damals angekündigt hat, hatte viele so sehr verwirrt. Weil es ist schon irgendwie ein bisschen schräg vom Konzept her. Aber na, wenn es funktioniert, warum nicht? Dann kann man auch noch eine 4. und 5. Staffel machen und noch mehr Charaktere reinstopfen.
Ja, ich fände es schon fast, ich fände es irgendwie cool, wenn sie vielleicht die Episodenlänge auf 24 Minuten tatsächlich erhöhen würden, um den ganzen Figuren die Zeit zu geben. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr Staffeln durchaus dazu geben könnte, wo man auch noch mehr Isekai-Protagonisten reinpacken könnte. Weil es hört ja nicht auf, wir kriegen ja jedes Jahr genug neue Isekai-Protagonisten.
Das ist wohl wahr.
So, dann kommen wir zurück zum One Piece Day. Und was da auch noch gezeigt worden ist, und das ist ein Trailer, der glücklicherweise jetzt auch im Nachhinein schon hochgeladen worden ist, auch unter anderem von Netflix, ist ein Trailer für die 2. Staffel und eine Bestätigung, dass es auch eine 3. Staffel geben soll. Ja, habe ich mir vorhin kurz angeguckt, sieht halt ja, so nach wie vor auch aus, wie halt die 1. Staffel ausgesehen hat, so ein bisschen halt, CGI ist halt so fein, es sind aber ein paar nette Sets drin, ich finde auch die Schauspieler sind nach wie vor halt alle so okay, ein paar davon finde ich besser als andere. Man sieht jetzt halt in diesem neuen Trailer halt einige, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr noch fantastischere Elemente von One Piece, die halt hinzukommen, wie die Giganten. Am Ende sind sie mit ihrem Schiff irgendwie unterwegs durch so riesige, durch so eine riesige Schlucht, wo aber auch ein Riese am Ende zu sehen ist. Und das ist jetzt halt so der Punkt, wo ich so von Anfang an ein bisschen Angst vor dieser Adaption hatte, dass diese fantastischen Elemente zu versuchen, in Live-Action zu übertragen, wird gerade auf dem Budget halt einer TV-Serie eben nicht allzu toll aussehen am Ende.
Man darf aber nicht vergessen, ist ja auch Netflix trotzdem immer noch. Wenn die wollen, können die eine Menge Geld reinballern. Wenn sie wollen. Der Highlight war ja sowieso, ist ja immer noch Chopper, wie ich gehört habe. Also da war ja vor einer Weile schon, dass der Teaser rausgekommen ist. Und
ja.
Da waren ja selbst die Japaner total entzückt und haben sich gefreut über die Umsetzung, wie das in CGI aussieht. Weil da halt auch viele die Sorge hatten, ne? Wie macht man das mit einem komplett digitalen Charakter?
Naja, es hat schon viel so für einfach. Streit auch gesorgt. Ich fand den jetzt zum Beispiel auch nicht so hübsch.
Nee, ich fand ihn auch, also ich meine, er ist nicht hässlich, er ist nicht Sonic.
Ja, das ist doch 1.0. Ich fand ihn auch nicht schlimm.
Also, aber ja, es ist irgendwie ein bisschen strange, wenn man halt das Original kennt und dann so, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, sowas als Live-Action umzusetzen. Aber ich meine, die 1. Staffel kam gut an. Und ja, wenn man versucht, weiter das Niveau zu halten, dann könnte die 2. natürlich auch ziemlich gut werden. Es wird halt mit dem Arc interessant, wie sie es umsetzen und ja, mal sehen.
Ja. Bleibt abzuwarten, 2026 bekommen wir die Serie erst.
Oh, tatsächlich.
Was jetzt auch schon eine längere Zeit ist. 2023 kam Die erste Staffel raus, die zweite Staffel ging dann 2024 in Produktion und nächstes Jahr bekommen wir die erst. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch schon an der dritten Staffel direkt mitarbeiten, ob das so so eine Back-to-Back-Produktion ist von den beiden Staffeln vielleicht, dass die dritte Staffel dann etwas früher kommen kann. Aber sie haben sich ja schon einiges an Zeit gelassen, was mich auch etwas überrascht dafür, dass es dann halt so ein Riesenerfolg gewesen ist.
Ja, wobei das ja heutzutage nicht, also zumindest bei Live-Action-Serien nicht so ungewöhnlich ist. Und gerade wenn es Netflix ist, die lassen sich ja gerne bei gewissen Produktionen so ein bisschen Zeit. Zumindest sind sie bei manchen Produktionen so berüchtigt. Stranger Things zum Beispiel ist berüchtigt dafür, stimmt, dass die unglaublich lange dafür brauchen. Und da sind noch so ein paar andere Serien, wo sie sich sehr viel Zeit lassen. Naja, aber wenn man es halt auch hetzt, wird es aber auch nicht unbedingt besser. Von daher.
Auf jeden Fall. Ob das eine Sache ist, der sich Netflix so bewusst ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt.
Nee, ich kann es mir auch nicht erklären, warum die so lange brauchen. Ich meine, das ist tatsächlich ungewöhnlich heutzutage, gerade wenn man halt Kohle scheffeln will. Weil Netflix macht das nicht, weil sie jetzt One Piece so toll finden, sondern weil sie Kohle machen wollen.
Ja.
Was auch total in Ordnung ist. Aber deswegen ist es eigentlich immer sehr interessant, wenn die so unglaublich lange für die ganzen Sachen brauchen.
Was wir auch noch haben, ist weitere 4K-Remaster von Mamoru Oshii-Filmen. Anfang des Jahres lief er erst in Japan die 4K-Remaster von Ghost in the Shell und Ghost in the Shell 2.0. Und ja, jetzt gibt es eine weitere Duologie, die dieses Treatment erhält, und zwar Pet Labor. Pet Labor the Movie und Pet Labor 2 the Movie bekommen beide ein 4K-Remaster. Die kommen in den japanischen Kinos dann auch schon am 3. Oktober der erste Teil und am 17. Oktober der zweite Teil raus. Es wird also auch genauso veröffentlicht wie auch schon vorher die 4K-Remaster von Ghost in the Shell. Freut mich auf jeden Fall, also gerade bei Pet Labor 2. Aber beides sind sehr hübsche Filme und es gibt auch schon ein paar Screenshots, die veröffentlicht wurden, und die sehen auch nach ordentlichen 4K-Remasters auf jeden Fall aus. Auch der Filmkorn ist nicht entfernt worden, was sehr gut ist.
Weil ja, irgendwie es ist immer schrecklich, wenn man so alte Anime nimmt und die einfach so richtig hardcore glatt bügelt. Das sieht brutal hässlich aus. Also ich meine, ich verstehe, woher es kommt, aber gerade so Filme wie Pet Labor oder allgemein rein wie Pet Labor, die halt sehr viel Mechanik und Details haben, da kommt so ein richtig schöner Charme durch, weil die Art und Weise, wie die produziert sind, halt auch so das Setting sehr gut widerspiegeln von der Qualität her. Und von daher sehr schön zu hören, dass man da es nicht so brutal macht bei den 4K. Ich bin auch sehr neidisch. Ich hoffe sehr, dass die auch nach Deutschland kommen. Bei Ghost in the Shell 2 hatten wir ja tatsächlich Glück. Lief ja bei uns vor einem Tag im Kino. Yay. Ich weiß nicht, wie hohe Chancen Pet Labor bei uns tatsächlich hat. Es wäre sehr schön. Ich würde es sehr cool finden. Vor allem, weil dann auch Leute eine Chance haben, diesen Film mal so zu sehen. Weil ich glaube, das ist so ein Franchise, das in Deutschland nicht so viel Relevanz hat, würde ich jetzt mal behaupten. Oh,
nee, auf jeden Fall nicht.
Dabei sind das großartige Filme, vor allem der zweite Teil, also stimme ich dir absolut zu, großartiger Film.
Ja, die würde ich auch sehr gerne auf der großen Leinwand sehen, also würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn wir es halt wie Ghost in the Shell 2 auch nochmal extra Kino-Vorstellungen für bekommen, auch wenn es wieder nur ein Tag ist. Soll nächstes Jahr dann auch auf Disc in Japan rauskommen, auf Ultra-HD-Blu-Ray-Discs und normalen Blu-Ray-Discs. Die japanische Version wird sogar den englischen Dub und englische Untertitel enthalten. Kann man dann ab nächstem Jahr kaufen, Ende Januar der erste Teil und Ende März der zweite Teil. Vielleicht wäre auch schön, wenn es dann auch in Deutschland, wie auch bei Ghost in the Shell, auch noch einen Disc-Release von diesen schönen Versionen gibt. Und ein kleines Kuriosum, was wir auch noch haben, ist ein Film, der sehr lange Zeit nicht veröffentlicht worden ist, auch in Japan nicht, nämlich Unico Black Cloud and White Feathers ist die erste Adaption zu Unico, einem Manga von Usma Tezuka. Und ist damals produziert worden von Sanrio. Sanrio hatte so gerade Anfang der 80er eine Zeit, wo sie sehr viel Anime versucht haben zu produzieren. Und das ist eben eine Art Pilotfilm für eine Serie, die dann nie entstanden ist. Und dieser Pilotfilm sollte auch ursprünglich ins japanische Kino kommen, wurde 1979 oder 78, glaube ich, produziert. Ist dann aber halt lange, lange Zeit nicht veröffentlicht worden. Erst 1989 ist er das erste Mal veröffentlicht worden in Japan. Das heißt, fast 10 Jahre, nachdem der Film eigentlich fertiggestellt worden ist. Und jetzt hat Tezuka Productions das auf ihrem offiziellen YouTube-Account den Film hochgeladen, in schönster HD-Qualität, auch mit englischen Untertiteln. Und ja, ist eben eine kurze, kleine Version von einem der ersten Arcs aus dem Unico-Manga, wo Unico in einer Stadt voller, ja, Pollution, voller großer Öfen, nicht Öfen, voller großer Kamine, genau, landet und da halt auf ein Mädchen trifft und versucht, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Quasi.
Ich finde den Zeitpunkt ja interessant, weil das könnte ja, man könnte ja darauf schließen, dass es vielleicht unter der Hand doch irgendwie noch ein Projekt gibt, an dem man arbeitet. Weil ich, Unico, finde ich, ist so ein unglaublich unterschätzter Manga. Gerade weil der halt recht deep ist. Man sieht halt so ein Einhorn oder ja, es ist ein Einhorn, ich weiß gar nicht, ob es offiziell so bezeichnet wird.
Ja, und es sieht aus wie ein Einhorn.
Ja, es sieht halt alles sehr niedlich aus, aber der ist teilweise wirklich sehr deep und sehr dark, weil. Das unterschätze viele. Außerdem, man kann dazu sagen, wenn man den Manga gelesen hat, beziehungsweise den Anime oder irgendwelche Umsetzungen, kann man richtig hardcore sein, weil zumindest eine der Anime-Umsetzungen in den USA tatsächlich verboten wurde in den Bibliotheken, in Schulen. Also erlebe ich es dann so richtig krassen Scheiß. Aber jetzt ohne Witz, ich find den Charakter und die Reihe sehr faszinierend und sollte definitiv mehr Aufmerksamkeit erhalten, weil das ist... Ich würde es sehr cool finden, wenn da mal noch ein neues Projekt entsteht.
Ja, das Ganze ist jetzt anscheinend veröffentlicht worden, auch nur für eine limitierte Zeit. Also das werden sie irgendwann wieder offline nehmen.
Oh.
Weil der zweite Band eines aktuell laufenden Comics zu Unico veröffentlicht worden ist.
Also es wäre so eine Promo-Aktion. Gut, dann lag genau. Ich ja gar nicht so falsch, dass das irgendwie mit etwas anderem zusammenhängt. Aber ja, wer weiß, vielleicht traut man sich ja nochmal einen Film draus zu machen oder eine Serie oder irgendwas.
Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten das ja vor nicht allzu langer Zeit auch hier im Podcast, ging Sanrio eine Kooperation, glaube ich, mit IG Port ein oder was direkt mit WIT Studio, mit irgendeinem Studio hatten sie eine Kooperation eingegangen. Wo wir dann sicherlich in Zukunft auch mehr Sanrio-Anime sehen werden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Sanrio noch die Rechte irgendwie dazu hat oder ob das einfach beim Tezuka Estate liegt.
Ich denke eher das Weitere, wenn es halt auch über deren Kanal hochgeladen wurde, dann macht das wahrscheinlich eher Sinn. Oder? Also es ist jetzt nur so Vermutung meinerseits.
Wie gesagt, weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Also es ist halt eine Figur, die ja auch einfach sehr aussieht wie ein Sanrio-Maskottchen. Deswegen
das stimmt,
muss ich da
dazu
dran reden. aber ja, ich hatte doch vorhin halt so kurz reingeguckt, also ich habe es mir noch nicht komplett angeschaut, aber das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Also gerade sehr aufwendige Hintergründe sind da drin zu sehen und ich finde auch den ganzen Zeichenstil sehr kurios, weil das halt so sehr auf so Shading verzichtet, also sehr große einheitliche Flächen ohne große Outlines oder irgendwie sowas, das ist so ein, wie als wäre es so ein Hosoda-Anime und das dachte ich immer, wäre ein sehr modernes Stilmittel und das halt in so einem Anime von 1978 zu sehen, finde ich dann schon recht cool.
Sehr cool.
Ja, dann haben wir noch ein paar kuriose Nachrichten abseits vom Rest. Einmal hat Young Animal, das Magazin, in dem das Berserk-Manga läuft in Japan, so ein paar Zahlen veröffentlicht, wie viele Kopien denn vom Berserk-Manga im weltweiten Umlauf sind. Und da sind wir gerade bei 70 Millionen. Und 30 Millionen davon außerhalb Japan, was ziemlich viel ist für einen Manga. Also auch die 70 Millionen sind schon ziemlich viel. Das ist damit auf der gleichen Stufe wie Haikyuu und ist damit so ungefähr der 35 erfolgreichste Manga an Verkaufszahlen. Und aber auch 30 Millionen im Ausland ist ein ziemlich große Stück. Also bei vielen Manga sind die Verhältnisse da noch ein bisschen anders. Da ist der Auslandsanteil oft mal noch ein bisschen kleiner. Aber gerade Berserk ist halt sowas, wo ich das auch nachvollziehen kann mit so einer Dark Fantasy-Ästhetik, dass das ja noch viel mehr ausländische, also noch viel mehr nicht-japanische LeserInnen anzieht.
Vor allem, weil der Stil selbst ja doch sich sehr stark von herkömmlichen Mangern unterscheidet. Also es ist ja sehr detailliert und weiß ich nicht, ob man schon sagen kann, dass es fast schon in westliche Comics so ein bisschen geht, was das Shading angeht. Also sehr großflächig meistens und ich kann es absolut nachvollziehen, weil es ist eine großartige Serie und die tatsächlich auch noch weitergeführt wird, interessanterweise.
Ja. Trotz Miuras Tod ist halt gerade sein Kumpel Koji Mori, der Schaffer, der das aktuell weiterführt. Und ja, es gab noch eine kleine Auflistung, in welchen drei Ländern außerhalb Japans die meisten Kopien im Umlauf sind. 9 Millionen im englischsprachigen Raum, 8 Millionen im französischsprachigen Raum und 5 Millionen im italienischen Raum. Deutschland wird aber halt leider nicht aufgezählt, hätte ich auch interessant gefunden zu sehen. Aber das ist schon, also es ist auch gerade erstaunlich, dass dadurch, dass es sprechen ja wesentlich weniger Leute auf der Erde Französisch als Englisch und trotzdem sind es fast gleich viele Kopien.
Wobei, weil die Franzosen sind so ein ganz besonderer Fall, die haben nämlich,
genau,
die haben eine unglaubliche Liebe für Manga und da sind meistens so Public, also da sind Veröffentlichungen, von denen hast du in Deutschland und andersweitig in Europa noch nie gehört und die Franzosen feiern das einfach hart. Da habe ich sehr viel Liebe für die Franzosen, dass die Comics und explizit Manga, gerade ältere Sachen, sehr wertschätzen. Warum? Da bin ich aber halt auch wieder neidisch, weil ja, ich kann kein Französisch, das heißt, ich kann deren Veröffentlichungen leider nicht lesen, obwohl ich sie gerne hätte.
Ja, wenn man irgendeinen Manga haben möchte, muss man wirklich nur nach Frankreich gehen. Die haben im Prinzip alles. Muss ich mich immer an ein Interview von irgendeinem Manga-Editor war das, glaube ich, erinnern, der in Gesprächen mit einem französischen Lizenzier halt irgendwie so angemerkt hatte, so wollt ihr gar nicht fragen, wie lange das noch geht oder irgendwie sowas. Nee, die Franzosen stellen keine Fragen, die veröffentlichen alles.
Die machen es einfach. Wenn sie es geil finden, veröffentlichen sie es einfach. Also da auch Ausstellungen und so exklusive Sachen, haben die manchmal richtig, wirklich coole Dinge und ich denke mir so, können wir nicht auch bitte so ein bisschen, ganz kleines bisschen auch was davon abhaben.
Ja. Dann Piero. Haben ihren offiziellen Namen geändert. Von Piero Company Limited zu Studio Piero Company Limited. Das war eigentlich auch schon die ganze News.
Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht besonders, aber ich habe irgendwie so einen Mandela-Effekt, weil ich das Gefühl hatte, dass das immer schon Studio im Namen hatte. Oder bin ich da so die einzige Person? Ich dachte, das sei
scheinbar nicht,
Teil,
nee.
Teil von, ich weiß auch gar nicht, gehört das auch bei Studio Ghibli zusammen oder setzen wir einfach nur immer Studio davor und die heißen eigentlich nur Ghibli?
Das ist eine coole Frage gerade, das müssen wir nochmal checken. Ne?
Ja. Man macht das so aus Gewohnheit, dass man dann überrascht ist, wenn es heißt, oh, das ist gar nicht unser offizieller Name, aber jetzt schon. Jetzt ist es korrekt, wie ihr es schreibt.
Genau, ja, vielleicht ist es so eingebürgert mittlerweile gewesen, dass sie bei Piero sich gesagt haben, okay, packen wir das Studio halt einfach noch davor, wenn es uns eh so jeder nennt.
Genau, ich schreibe es einfach ständig falsch, dann machen wir es einfach richtig, weil wir keinen Bock mehr drauf haben.
Ja, Piero wird sicherlich den meisten ein Begriff sein, ne? Die Leute, die den Naruto-Anime gemacht haben, Boruto, Tokyo Ghoul, Black Clover und halt auch schon seit 1979 unterwegs sind, also auch eines der ältesten noch aktiven Anime-Studios. Ja, keine Ahnung, warum sie das jetzt gemacht haben. Haben sie aber auf jeden Fall gemacht. Mehr können wir dazu auch nicht sagen. Und zu guter Letzt noch ein kleines Kuriosum. Crunchyroll ist eine Partnerschaft eingegangen mit der amerikanischen Fluglinie Delta. Und ab jetzt kann man Crunchyroll-Anime auf Delta-Flügen gucken. Es ist noch nicht genau bekannt gegeben, welche. Es wurde gesagt, es sind anscheinend an die 2000 Titel, 50.000 Episoden, die man sich dort im Bordprogramm dann angucken kann in Zukunft. Ja, kann man
machen.
Ja, ich hatte so einen wundervollen Tweet dann dazu gelesen, von wegen shaking my head every time a fanservice comes up, so everyone knows I disagree with it.
Okay.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es große Delta-Flüge außerhalb von den USA gibt. Also ich kenne mich mit Flugzeugen nicht so wirklich aus, weil ich bin schon sehr lange nicht mehr geflogen.
Oh, ich bin noch nie geflogen, also kann ich dazu auch nichts sagen. Ich glaube, okay. Delta Airlines.
Also ich weiß, dass es innerhalb der USA als einer der großen Player gilt. Aber ja,
ich weiß ja auch, dass so gewisse Fluglinien in Amerika auch nur halt praktisch Inland fliegen, weil die in Europa nicht zugelassen werden. Was ja, nicht, was sehr bedenklich so ein, ist.
Nicht, dass noch eine Boeing abstürzt.
Ja, also die ich glaube, ich habe mal gehört, dass die tatsächlich halt, wie gesagt, gewisse, dass sie halt so billig sind, dass sie gewisse Sachen nicht erfüllen, deswegen kriegen die Sicherheitsfreigabe wohl nicht. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, weil erstens kenne ich mich mit Flugzeugen gar nicht aus und zweitens, wie gesagt, bin ich noch nie geflogen.
Ich bin jetzt gerade auf der Webseite von Delta Airlines und es gibt auf jeden Fall auch eine deutsche Webseite, die mir auch Flüge aus Deutschland nach irgendwohin anbietet.
Ja, zum Beispiel von Frankfurt, ja. Also Delta ist definitiv international, denke ich.
Ja, das heißt, auf eurem nächsten Flug mit Delta Airlines könnt ihr dann auf jeden Fall Anime gucken.
Das ist auch was.
Yippie.
Enthaltung pur.
Okay, sind wir durch für heute. Haben wir doch wieder einiges parat gehabt. Unter anderem halt den großen One Piece Day. Und vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von der lieben Banks hören wollt, dann gibt's die jeden Mittwoch bei Rolling Sushi zu hören, wo es um die Nachrichten aus Japan geht. Und meine Wenigkeit kann man auch jeden zweiten Mittwoch hören im Anime Slam Podcast, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Ich bin aktuell auf einem Höhenflug wirklich mit Anime und Manga. Es kommt so viel gutes Zeug raus, es hört auch einfach nicht auf. Kann es nur empfehlen, reinzuhören. Mich über alles abfeiere.
Ich kann es auch nur empfehlen. Ich schaffe es nicht oft reinzuschalten, aber wenn, dann bin ich meistens sehr begeistert.
Dann vielen Dank. Jo, sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.